Wir sprechen heute über seltene Krankheiten. Am Anfang der Medizingeschichte waren quasi alle Krankheiten selten, weil man ja noch nicht so wahnsinnig viel wusste. Aber die Medizin lebt natürlich von Forschung, von Innovation. Und das geht selten linear, sondern meistens in großen Sprüngen. Und viele sagen, dank künstlicher Intelligenz stehen wir auch heute wieder vor so einem großen Sprung. Und deswegen sprechen wir heute über die seltenen Krankheiten in der Hoffnung, dass sie, naja, immer seltener werden. Und damit herzlich willkommen zur Chefvisite. Sie kennen das Format. Alle 2 Wochen geben wir Ihnen eine regelmäßige Infusion mit dem Wissen rund um Medizin der Zukunft auf dem Big Bang KI Festival am 11. und 12. September in Berlin. Naja, da kriegen Sie dann die ganz breite Dosis. Sehr, sehr viele Veranstaltungsinhalte, sehr viele Panel eben genau zu diesem Thema. Da in Berlin ist auch mein Co-Host dabei, Professor Dr. Jochen A. Werner, Chef der Uniklinik Essen. Jochen, ich grüße dich.
Ein ganz herzliches Willkommen in die Runde. Ich freue mich heute.
Wir sprechen, wie gesagt, über seltene Krankheiten und unser heutiger Gast ist auf diesem Gebiet eine echte Koryphäe. Professor Jürgen Schäfer leitet das Zentrum für unerkannte und seltene Erkrankungen am Universitätsklinikum Gießen-Marburg. Grüße Sie, Herr Schäfer. Hallo.
Ja, hallo, Herr Gersch. Hallo, Jochen.
Wenn ich das am Anfang natürlich so erwähnt habe, ist es natürlich nicht ganz präzise aus wissenschaftlicher Sicht. Früher hat man natürlich Krankheiten nicht gekannt in dem Sinne und waren einfach unbekannt. Natürlich sind sie deshalb nicht keine seltenen Krankheiten. Aber Herr Professor Schäfer, wie selten sind seltene Krankheiten denn eigentlich? Wie kann man das definieren?
Die Definition von einer seltenen Erkrankung geht rein über die Häufigkeit der Erkrankung. Also in Europa sagt man, nicht mehr als 5 Betroffene von dieser Erkrankung bei 10.000 Einwohnern. Also weniger wie 1 pro 2.000. So. Und jetzt muss man aber wissen, und das ist halt sehr selten. Also wenn wir vergleichen, Diabetiker haben wir etwa 5% in der Bevölkerung plus minus. Also 5% sind Diabetiker, im Vergleich zu 0,5 Promille bei den Seltenen. Aber das ist nur die eine betreffende Erkrankung wie Addison oder Cystinurie oder was immer. Wir kennen aber 6.000 bis 8.000 gänzlich unterschiedliche seltene Erkrankungen, die unterschiedlich schwer sind, die unterschiedliche Ursachen haben. Aber so viele seltene Erkrankungen gibt es. Und in Summe betrachtet, also wenn man alles zusammen addiert, dann haben wir etwa 5% oder mehr als 4 Millionen Menschen alleine in Deutschland, die einer seltenen Erkrankung leiden. Also schon eine sehr, sehr große Zahl. Und ich sage an der Stelle immer gern, das sind im Grunde genommen mehr als derzeit FDP-Wähler. Und das sind noch nicht die Angehörigen, die Eltern, die Freunde, die Lebensabschnittsgefährten dabei, die ja auch mitleiden. Also das ist schon eine sehr, sehr große Patientengruppe, über die wir jetzt gleich sprechen.
Bei der Vorbereitung auf die Sendung, Herr Schäfer, da ist mir ein Foto von Ihnen so aufgefallen. Das zeigt Sie in einer langen Reihe von Regalen, prall gefüllt mit Aktenordner. Naja, das ist soweit ja schon ganz gut, aber wie oft merken Sie, dass dieses Thema Papier in Ihrem Alltag doch noch etwas dominanter ist als eine vollständige Digitalisierung?
Also man muss ganz ehrlich sagen, diese zum Teil dicken, vollgepackten Aktenordner mit Befunden, die man händisch lesen muss und wo jede Seite wichtig sein mag, würden wir das digital verfügbar haben, dann wäre unsere Arbeit unglaublich leichter. Es wäre nicht alles gelöst, aber wir hätten zumindest die Datensichtung, die gerade bei Patienten mit seltenen oder unerkannten Erkrankungen, die ja zum Teil jahrelange Krankengeschichten haben, die hätten wir dann wesentlich besser im Griff. Insofern sind wir hier sicherlich mit auf Vorreiter, was die Digitalisierung, die Notwendigkeit der Digitalisierung angeht. Also das ist sicherlich eine Domäne im Bereich der seltenen Erkrankungen, ja.
Lieber Jürgen, ich würde gerne noch mal ein paar Jahre zurückgehen, wo du eigentlich herkommst. Du bist ja vom Haus aus Kardiologe, hast dich immer für besondere Erkrankungen interessiert. Und jetzt will ich folgenden Bogen schlagen. Heute sprechen wir über künstliche Intelligenz. Die Maschine wird uns immer mehr helfen, auch schneller die seltenen Erkrankungen zu identifizieren. Aber das ging ja los zu einer Zeit mit dir, als du dir auch wirklich Zeit nehmen konntest. Du hast diesen medizinischen Spürsinn, Aber ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, bei aller Begeisterung für Digitalisierung, da bin ich ja auch ganz vorne mit bei dieser Begeisterung dabei, die Ärztinnen und Ärzte, wenn man ihnen Zeit geben würde, könnten die auch eine Reihe von Diagnosen finden, die sie auf den ersten Blick vielleicht noch gar nicht sehen.
Ja, also das ist ein ganz wichtiger Punkt, Jochen, der Faktor Zeit. Und du hast natürlich vollkommen recht. Da warst du ja auch maßgeblich beteiligt in deiner Zeit als Vorstand mit hier an unserem Klinikum, ärztlicher Direktor, dass wir diesen Luxus Zeit uns nehmen konnten. Für mich ganz persönlich ist natürlich auch das Privileg, dass ich Stiftungsprofessor der Rhein-Fried-Pohl-Stiftung bin und damit halt außerhalb des klinischen Hamsterrades mitlaufen kann und etwas mehr zeitliche Valenzen habe, natürlich eine unglaubliche Hilfe gewesen. Aber rein von der Geschichte von unserem Zentrum ist es ja tatsächlich so gewesen, dass ich ja nicht ganz freiwillig in diesen Bereich der Seltenen reingekommen bin, sondern es war die Folge von der Lehrveranstaltung Dr. House Revisited. Und diese kleine Lehrveranstaltung ging ja durch die Medien wie verrückt und die Betroffenen, die Patienten haben dann gedacht, wenn einer als Dr. House eine Lehre macht, dann kann der mir vielleicht helfen. Vielleicht ist es tatsächlich der deutsche Dr. House. Und diesen Titel, diesen etwas zweifelhaften Titel, habe ich ja nie mehr weggekriegt. Und das hat dann dazu geführt, dass wir viele, viele Anfragen bekommen haben und du damals, als für mich ein Glücksfall natürlich, entschieden hattest, wir bauen so ein Zentrum in Marburg auf. Was ich enorm bewährt hat und was auch eine Vorlage für viele, viele andere Zentren waren, die sich in der Folge gebildet haben. Aber nichtsdestotrotz muss man halt festhalten, das Entscheidende ist die Zeit. Und du hast es schon erwähnt, ich war interventioneller Kardiologe. Natürlich, wenn wir eine komplexe Intervention an einem Herzkranzgefäß machen, dann gucken wir nicht auf die Uhr. Dann kann das auch mal 3, 4, 5 Stunden dauern, bis dass man den Patienten nach einer komplizierten Revaskularisation alle Gefäße wieder gut frei haben und stabil vom Tisch nehmen. Da guckt ja keiner auf die Uhrzeit. Warum soll dann in 10 Minuten ein komplizierter Patient abgearbeitet sein können, der bei uns in der Ambulanz sitzt? Also dieser Faktor Zeit ist sicherlich eine ganz wichtige Größe in dem Finden von Diagnosen. Natürlich gehört auch ein bisschen Freude und Begeisterung an der Medizin, ein detektivischer Spürsinn mit dazu, das Suchen nach Ursachen. Und die Mitarbeiterinnen, mit denen ich Gott sei Dank hier zusammenarbeiten darf, die machen das ja unglaublich toll, aber die würden es auch nicht fertigbringen, ein Puzzle ungelöst zurückzulassen. Also dieser Spürsinn, dieser Perfektionismus, der hilft natürlich unglaublich dazu bei, dass wir halt Dinge lösen, die in der Tagesroutine manchmal übersehen würden.
Und dann möchte ich noch einen anderen Faktor ansprechen, und das ist der Faktor Mensch. Was spielt der Faktor Mensch für eine Rolle im Kontext Arzt-Patient-Gespräch? Rauszufinden, was vielleicht zwischen Zeilen steht, zwischen Daten, die der KI dann zugänglich gemacht werden können.
Natürlich auch das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn die Patienten kein Vertrauen haben zu uns und uns nicht alles offen erzählen, dann würden wir keine Lösung finden. Also Ehrlichkeit, Offenheit, Vertrauen, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und man muss ganz ehrlich sagen, natürlich ist es fatal, wenn Patienten mehr Vertrauen in eine Maschine haben, um dann halt irgendwelche unangenehmen Erkrankungen oder Symptome eher einem anonymen Rechner anzuvertrauen, wie einem leibhaftigen Menschen, der vor ihnen sitzt. Aber Vertrauen in der Medizin ist ein absolutes Muss. Und auch das Reinversetzen, das Reinhören, das geduldige Zuhören, das scharfsinnige Hinterfragen gehört natürlich auch dazu. Und die richtigen Fragen zu stellen. Wir hatten zum Beispiel eine Patientin, ja, die hatte eine unklare Lungenerkrankung und die wurde halt immer gefragt, ob sie denn Kanarienvögel hat. Und die Patientin hat gesagt, nee, ich habe keine Vögel, ich habe überhaupt keine Haustiere. Und unsere Kollegin, die hat die gleiche Patientin gefragt, haben Sie denn Kontakt zu irgendwelchen Vögeln und Federvieh? Und dann war die Antwort, ja, meine Tochter, die hat einen Kanarienvogel, da gehe ich jeden Tag hin. Und das ist so ein Paradebeispiel, wo die Frage, wenn man eine offene Frage stellt, die Patientin wollte uns ja nicht anlügen, die hat nur gedacht, das Besitzverhältnis interessiert uns. Uns hat aber natürlich interessiert, ob sie den Kontakt zu Vögeln hat, weil am Ende hatte sie eine schwere allergische Alveolitis, wie es üblicherweise bei Taubenzüchtern oder Kanarienvögelbesitzern vorkommt. Und dafür ist es ja egal, ob sie jetzt die Besitzerin von dem Kanarienvogel ist oder ob sie halt ihre Tochter besucht jeden Tag und dann halt mit diesem Vogel in Kontakt kommt. Und das sind solche Beispiele, wo Sprache, das richtige Fragen, eine ganz große Rolle spielen bei der Diagnoselösung.
Ich möchte noch eine dritte anschließen, eine dritte Thematik. Du hast es ja auch sehr häufig mit wirklich verzweifelten Menschen zu tun, die schon überall waren. Ich weiß es selbst noch, als ich das ein bisschen miterleben konnte. Da kamen Patienten mit ganz dicken Akten aus der Charité, aus München, aus Hamburg. Und diese Akten galt es erstmal durchzusehen. Aber dann hast du auch mit vielen gesprochen, hast diese Verzweiflung erlebt. Wie bewertest du das ganze Thema Datenschutz vor dem Hintergrund? Hast du das oft erlebt, dass die gesagt haben, ja, aber ich möchte jetzt nicht, dass meine Daten analysiert wurden, oder bist du vielleicht gar nicht mit dem Thema Datenschutz da in Verbindung gekommen? Was sind deine Erfahrungen?
Also jetzt kann ich direkt eine Geschichte dazu erzählen, dass viele von unseren Patienten kommen ja nicht nur von großen Kliniken, die euch häufig schon die richtige Diagnose auch gestellt haben, wo dann nochmal überprüft oder eine Zweitmeinung oder was nur notwendig ist, sondern viele Patienten, die kommen zu uns, weil sie irgendwo einen Blog gelesen haben oder irgendwo ihre Daten schon im Netz bekannt gemacht haben. Und sagen, kann mir denn wer helfen? Und dann kommt der ein oder andere und sagt, ja, melde dich mal beim Schäfer in Marburg. Also solche Wege gibt es durchaus. Und natürlich sagen auch die Patienten mir direkt, wissen Sie, Herr Schäfer, den Luxus Datenschutz kann ich mir in meiner Situation nicht erlauben. Ich brauche Hilfe, egal von wem. Und drum setze ich meine ganze Krankengeschichte ins Netz und hoffe, dass irgendjemand mir helfen kann. Und natürlich ist es fatal. Wir haben auch Patienten, die dann von irgendwelchen Quacksalbern kontaktiert werden, wo dann ganz bösartig dieses ungeschützte ins Netz stellen von persönlichen, vertraulichen Daten missbraucht wird. Aber die Situation von dem Patienten ist so, wie sie ist. Und natürlich geht Patientenschutz vor Datenschutz. Und das, was bei uns im Moment in vielen Bereichen läuft, das ist ein überbordender Datenschutz, der dazu führt, dass die optimale Versorgung und Diagnosefindung überhaupt nicht mehr möglich ist. Und ich persönlich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fordere jetzt schon lang, auch in vielen Gremien und in der Aktion, wo ich auch mit gesundheitspolitisch Verantwortlichen bin, dass wir nicht nur einen Datenschützer in Deutschland brauchen, das brauchen wir gewiss und Datenschutz ist ein hohes Gut, aber wir brauchen auch einen Datennutzungsbeauftragten. Wir bräuchten einen Beauftragten, der kommt und sagt, alle Daten, die Menschen helfen können, müssen genutzt werden. Und natürlich ist der große Schatz, den wir heute bergen können, aus diesen ganzen Daten, wo wir auch Nebenwirkungen von Medikamenten entdecken, an die wir nie denken würden, wenn wir nur ein, zwei Patienten vor uns haben. Diese Datennutzung ist absolut verpflichtend für uns, wenn wir denn für die Menschen was erreichen wollen. Alleine die Vorstellung, wo wären wir mit den Impfstoffen gelandet, wenn wir nicht diese Impfstoffregister aus England, aus Dänemark, aus Israel mit hätten nutzen können. Wir hätten Nebenwirkungen gehabt, das hätten wir überhaupt nicht mitgekriegt, weil es einfach nicht erfasst wird. Und deshalb, ja, wir brauchen einen medizinischen Datenschutz und einen Datennutzungsbeauftragten. Das, denke ich, an dem kommen wir nicht vorbei.
Nun kommen wir zum Thema künstliche Intelligenz, und du sitzt da in Marburg. Ich weiß, wo du da sitzt, und jetzt ist ja noch was Besonderes passiert. Ihr habt einen super Professor bekommen für künstliche Intelligenz, Martin Hirsch, der ja eben auch ganz viel getan hat für Symptomanalytik und, dass man schneller zu einer Diagnostik, Diagnose kommt. Wie erlebst du das jetzt? Du mit deiner ganzen Kompetenz, daneben so ein KI-Professor, wie entwickelt sich das?
Also das ist ein unglaublich, für mich ein unglaublicher Glücksfall und eine unglaubliche Chance, dass wir hier, also Martin Hirsch sitzt gerade 2 Meter Luftlinie von hier entfernt im Nachbarzimmer, dass ich so eine Koryphäe direkt neben mir sitzen habe. Und das ist auch sehr inspirierend und sehr anfeuernd, wenn ich ihm vorjammere, wo meine Probleme alle sind, und er dann kommt und sagt, ah, das könnten wir doch versuchen, mal so oder so zu lösen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, in all den Jahrzehnten, wo ich jetzt in der kurativen Medizin tätig sein darf, habe ich selten so eine Aufbruchsstimmung erlebt, wie wir es im Moment erleben dürfen. Und es geht los von der Therapie, von vollkommen neuartigen Therapieansätzen mit Antikörpern, mit RNA-Therapeutikas. Also eine ganze breite Front an neuen Therapeutika, die sich eröffnen, die zum Teil extrem gut verträglich, nebenwirkungsarm appliziert werden können, und dann Laborleistungen von Genomsequenzierung, die wir vor 20 Jahren noch nicht mal machen konnten, auch technisch nicht machen konnten, die jetzt innerhalb von 2, 3 Tagen das komplette Genom sequenzieren für wenig Geld. Erkrankungen offenbaren, die wir vor wenigen Jahren noch nicht mal gekannt haben. Und dann als dritten Pfeiler natürlich die Datennutzung und da die KI-Nutzung. Wobei ich persönlich schon zufrieden wäre, wenn man nur eine IT-Nutzung und gar keine KI, also KI, davon reden wir ja noch nicht mal, wenn man nur mit simplen Software-Tools, manche Dinge könnte man mit einer Excel-Datei lösen, wenn man denn die entsprechenden Daten einpflegen würden. Ein schönes Beispiel hier auch aus unserer Praxis, das Krankheitsbild einer Hypophosphatasie. Die Patienten in einer milden Form haben niedrige alkalische Phosphatase. Das sind Routine-Laborparameter. Der wird immer mitgemessen, mehr oder weniger. Kennt jeder seinen alkalischen Phosphatasewert. Aber wenn diese Werte ganz, ganz niedrig sind, dann gibt es halt ein seltenes Krankheitsbild, das heißt eine Hypophosphatasie. Und die Patienten haben diffuse Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen, Sehnenschmerzen, kriegen eine Osteoporose, komplizierte Brüche und all solche Dinge. Und man kann das mit einem Laborwert feststellen. Meine Forderung wäre, dass wir halt flächendeckend einfach nach Patienten gucken, die niedrige alkalische Phosphatasewerte haben, um dann halt denen eine Chance zu geben, frühzeitig erkannt und behandelt zu werden, wobei viele lange Zeit nicht erkannt würden und dann in der Psychosomatik landen. Das ist auch noch so ein Problemfall, dass dann, wenn man nichts findet, dass es dann halt psychisch ist, was weder der Psychosomatik gerecht wird noch den Patienten. Aber das wären solche Dinge, wo man halt mit großen Datenanalysen relativ rasch seltene Erkrankungen diagnostizieren können. Wir versuchen das im Rahmen von einem NUM-Projekt jetzt als Lab for Rare, also Labor für Seltene, zu machen, und hoffen, dass uns da nicht wieder der Datenschutz dann in die Quere kommt, weil das natürlich solche Dinge sind, wo man sagen muss, da leiden Menschen, denen wir helfen könnten, wenn wir nicht solche irre Vorgaben hätten zum Teil.
Nun habe ich noch zwei Punkte, bevor Thorsten dann das Ganze wieder in den großen Zusammenhang stellen kann. Wir haben vor kurzem erlebt, dass der Bundesgesundheitsminister Lauterbach quasi eine Herzgesetzgebung anstrebt. Wie stehst du zu einer solchen Initiative, dass man sagt, man kann eigentlich nicht abwarten, bis die Menschen krank werden, wir müssen alles tun, vorher da reinzugehen, weil es gab ja positive, aber es gab auch eine ganze Reihe negative Stimmen. Wie siehst du es als Kardiologe in dieser Funktion, aber auch als gestandener Arzt?
Also ich muss sagen, das ist ja so eine Sache, die fordern wir schon sehr lange, und es ist jetzt mal eine tatsächlich eine aus meiner Sicht extrem begrüßenswerte Initiative von Herrn Lauterbach, die es zu unterstützen gilt, weil natürlich, wenn wir bestimmte Risikofaktoren frühzeitig erkennen und behandeln, dann können wir die Folgeschäden vermeiden. Und natürlich hat Prävention hier einen großen Stellenwert und hilft sowohl den Patienten, dass sie kein furchtbares Schicksal erleiden, wo es nachher keinen Weg zurück mehr gibt. Weil wenn das Herz kaputt ist, dann ist es halt kaputt. Und wenn man 20 Jahre früher die Risikofaktoren angeht, wie zum Beispiel die Blutfette zu senken, dann hat man sich später viel, viel Elend erspart. Insofern ist es eine ganz wichtige und sinnvolle Maßnahme. Man muss natürlich sagen, dass es schwierig ist, gerade wenn solche Gesetzesvorgaben aus einer ähnlichen Ecke kamen, natürlich auch das Fallpauschalen-Konzept für die Honorierung der stationären Leistungen. Und deshalb wird man da natürlich etwas nervös manchmal, wenn man solche Vorgaben hört, die man dann halt in der Folge am Anfang vielleicht gar nicht so abschätzen kann. Generell bin ich aber dafür, dass man bei jeder Maßnahme, wie man das im normalen Leben ja auch macht, das nach ein, zwei, drei Jahren auf den Prüfstand stellt, mit Patientenvertretern, mit Standesvertretern aus dem Klinikum, aus dem niedergelassenen Bereich und überprüft, ob wir denn da auf einem richtigen Weg sind. Weil bei den Fallpauschalen, das weißt du besser wie ich, Jochen, da hat sich ja nichts, aber gar nichts erfüllt von dem, was es versprochen hat. Die Medizin wurde nicht preiswerter, die wurde nicht humaner, die wurde nicht effektiver, sondern die wurde halt nur unmenschlicher, weil Patienten als Fall plötzlich gesehen wurden und nicht als menschliches Schicksal mehr.
Absolut, stimme ich dir wirklich zu. Und du hast gerade über Prävention gesprochen. Und der letzte Punkt, den ich jetzt ansprechen möchte, ist Prävention. Ja, zum Schluss gehört da auch ein, ich nenne das jetzt mal Megatrend, so zeichnet sich das ab, eine Modethematik, vielleicht auch Longevity rein. Also gesund alt werden. Es gibt Menschen, die investieren viel, viel, viel Geld dafür, was sie täglich alles einnehmen, etc. Wie bewertest du eine solche, ja, ich sag mal, Initiative jetzt? Ist das was, wo du sagst, ach, eigentlich alles keinen Sinn, das ist jetzt für Reiche vielleicht, oder siehst du, da ist ein Lerneffekt? Wie passt das in dein medizinisches Weltbild rein?
Also für mein medizinisches Weltbild ist es so, dass es weder reich noch arm. Ich meine, da dreht sich es um Menschen insgesamt und da muss entweder das Konzept greift für jeden, dann greift es für arm wie für reich. Ich persönlich habe nichts dagegen, dass man lange lebt und ganz im Gegenteil. Also das wünscht sich ja jeder und dass man gesund lange lebt. Das ist natürlich eine tolle Vision, aber man muss natürlich auch mehr in diese Resilienzforschung vielleicht gehen. Also wir müssen halt nicht nur gucken, was macht uns krank, sondern was hilft uns auch lang zu leben. Und ich fand es faszinierend, da ist jetzt gerade im Lancet Psychology ist eine interessante Studie, dass Menschen, die dankbar sind, dankbar sein können, dass die länger leben. Also solche Faktoren, dass man einfach für die Dinge, die man jeden Tag erlebt, auch ein gewisses Maß an Dankbarkeit entwickeln kann und es wahrnimmt, dass das lebensverlängernd ist. Also ich glaube, da gibt es viele Dinge, die weit über das rausgehen, was ich als Organmediziner so im Kopf habe, wo es dann bei Cholesterin anfängt, bei Homozystein weiter, bei LP klein a, all diese biochemischen Marker. Aber am Ende sind dann vielleicht doch noch solche Faktoren wie Spiritualität und Dankbarkeit und Lebensart und Weise, noch Faktoren, die haben wir noch nicht mal erfasst richtig. Also ich finde, es ist ein wichtiger und ganz spannender Aspekt.
Dann schließe ich meine Fragenrunde voller Dankbarkeit für deine guten Ideen wieder. Das ist jedes Mal eine Freude, mit dir zu sprechen. Und ja, Thorsten.
Halt, aber ich muss auch sagen, ich bin dir auch unglaublich dankbar, Jochen. Ohnehin schon immer dankbar gewesen, weil ohne dich wäre unser Zentrum nicht, wäre ich jetzt nicht hier. Und du hast da sehr, sehr viel in Marburg bewirkt, nicht nur in Marburg, sondern bundesweit, auch in Essen und überhaupt national unglaublich viel bewirkt. Und es ist schön, wenn man dankbar sein kann, wenn man halt solche Kontakte und Menschen kennt, wo es Grund gibt, dankbar zu sein. Also das gebe ich gern zu.
Ich glaube wirklich, dass bei diesem ganzen Themenkreis, gerade auch künstliche Intelligenz und so weiter, das wird uns riesig helfen. Aber wir dürfen eben wirklich nicht vergessen, die ursprünglichen menschlichen Faktoren zu schulen, zu fördern. Und das ist eben Vertrauen und was da alles zugehört. Und das ist das, worüber ich mir so ein bisschen Sorge mache. Ich will das an einem anderen Beispiel bringen. Ich habe ja auch früher mit diesen Roboterassistenzsystemen operiert. Das ist wunderbar. Das geht auch in vielen Fällen ausgezeichnet. Und wenn man jetzt die anderen Disziplinen sieht, exzellente Ergebnisse. Die Frage ist trotzdem immer, es muss aber auch jemand können, wenn es mit dieser Art der Chirurgie nicht funktioniert. Und deswegen dürfen wir das nicht vergessen, auch sowas zu fragen. Und dazu gehört eben auch die Art der Anamneseerhebung. Also wir haben ganz, ganz viel noch zu tun. Und dafür helfen ja auch solche Gespräche. Und ja, für mich war es super wieder. Guter Tag hier, Thorsten.
Für mich auch. Ich glaube auch für viele Zuschauerinnen und Hörerinnen, die naja, sich jetzt vielleicht fragen, Herr Schäfer, wenn man in der Situation ist, dass man unerklärbare Symptome hat, der Hausarzt kann nicht weiterhelfen, der Facharzt kann nicht weiterhelfen, kann man dann zu Ihnen nach Marburg? Ich glaube, viele haben jetzt einen Eindruck bekommen, wie fantastisch Ihre Institution ist. Kann man da einfach hinfahren und an die Tür klopfen?
Kann man machen, aber es wird kaum wer aufmachen, weil man muss ganz ehrlich sagen, wir sind wirklich hoffnungslos überlastet. Und ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, wenn der Eindruck entstanden sein sollte, dass wir hier besser sind wie jetzt viele, viele anderen Kollegen über ganz Deutschland verteilt an anderen tollen Universitätskliniken, dann war das der verkehrte Eindruck. Wir sind nicht besser. Wir sind wirklich nicht besser wie alle anderen Universitätskliniken, die sich jeden Tag um ihre Patienten bemühen. Und ja, wie anfangs erwähnt, wir haben den Luxus Zeit. Diese Einrichtungen gibt es aber mittlerweile an allen anderen Universitätskliniken auch. Und auch dort haben die entsprechenden Kolleginnen und Kollegen etwas mehr Zeit. Das, was ich schon denke, der normale Ablauf, um jetzt mit einer unerkannten oder seltenen Erkrankungen einen Slot in so einem Zentrum zu kriegen, muss immer über einen Hausarzt gehen. Der Hausarzt wendet sich an diese Zentren, der schickt dann die konkrete Fragestellung an uns oder an die entsprechenden anderen Zentren, die man übrigens unter se-atlas.de auf der Internetseite von der Uniklinik Frankfurt abrufen kann. se-atlas.de sind alle Zentren aufgeführt, die es deutschlandweit gibt, auch die heimatnahen natürlich, die man dann kontaktieren kann. Und wenn der Hausarzt, der ja ein sehr gutes Gespür hat, dann kommt und sagt, ich komme hier nicht weiter. Und die Fachärzte, die ich konsultiert habe, kommen nicht weiter. Und die Maximalversorger vor Ort kommen nicht weiter. Dann sind solche Zentren immer ansprechbar. Man muss aber fairerweise sagen, die Wartezeiten sind nicht nur bei uns in Marburg sehr lang, sondern das gilt auch für viele, viele andere Stellen. Ich persönlich, und deshalb auch nochmal zur Frage von Professor Werner am Anfang mit KI und Computerunterstützung bei Diagnosefindung, ich sehe es ohnehin so, dass wir mit mehr Personal das kaum in den Griff kriegen. Die Anfragen sind so komplex, die Daten sind so hoch verschachtelt und wir brauchen technische Unterstützung, um da zeitnahe Lösungen zu kriegen. Wir können nicht, so wie wir es teilweise machen, wir sitzen zum Teil 3, 4 Tage an einem Patienten. Das ist ja nicht machbar in der Breite. Aber wir haben diesen Luxus und wir nehmen uns auch diese Zeit. Aber letztendlich müssen wir halt eine Technologie entwickeln und da ist KI ein großer Hoffnungsträger, die uns das halt ermöglicht, nicht 4 Tage an einem Patienten zu verweilen, sondern innerhalb von einem halben Tag rauszukriegen, was denn die letzten 20 Jahre das Problem bei diesem Patienten war. Und ich sage, ich bin absolut überzeugt davon, wir würden das auch schaffen. Das wird noch ein paar Jahre dauern, aber die Technik ist so weit, dass wir das langsam aber sicher in diese Richtung kriegen und auch da muss man fairerweise sagen, ist Essen natürlich ganz vorne mit dabei. Also ihr habt diese KI-Entwicklung, ich weiß nicht, wie viele Lehrstühle ihr mittlerweile in Essen habt. Wir haben hier einen mit einem tollen Kandidaten. Das ist also, wir haben das auch aufgebaut, sind auch am Aufbauen, aber das ist halt eine dynamische Entwicklung. Und da hatten wir, Jochen, auch das Glück, dass wir halt visionäre Treiber von außen hatten mit Herrn Münch, der damals mit IBM Watson uns schon auf so einen Pfad gebracht hat, wo wir du von der Geschäftsführungsseite, ich von der Klinikseite aus diese Chance wahrgenommen haben und deshalb halt relativ früh mit KI und KI-Technologien in Kontakt kamen.
Herr Professor Schäfer, lieber Jochen, vielen, vielen Dank. Es war, wie ich finde, eine außergewöhnliche Folge über seltene Krankheiten und diverse andere Themen. Danke auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, selbstverständlich. Wenn Sie Fragen haben rund um diese Folge oder auch die nächsten Themenvorschläge, nehmen wir auch gerne entgegen. redaktion@dub-magazin.de. Sie können auch gerne diesen Kanal auf YouTube oder sonst wo abonnieren, dann verpassen Sie keine Folge mehr. Und jede, die uns schreiben, kriegen ein Ticket für das eben schon angerwähnte Big Bang KI Festival am 11. und 12. September in Berlin mit ganz vielen Gesundheits- und Medizinthemen. Jochen Werner wird unter anderem natürlich auch da sein und darauf freue ich mich, Sie auch persönlich dort sehen zu können. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.